Hallo und herzlich willkommen, Hubert Weiger, bei uns im Studio Nürnberg.
Hallo, freut mich auch, Frau Scheifinger.
Wie viel Pfarrer steckt eigentlich in Ihnen?
Ja, vielleicht mehr, als ich mir lange Zeit selbst bewusst war. Ich war erst in diesem Sommer auf den Spuren meiner Ahnen im württembergischen Allgäu und habe da doch festgestellt, dass es offensichtlich nur einen zweiten Beruf neben dem Beruf des Försters über Jahrhunderte hinweg in unserer Familie gegeben hat, und das waren Pfarrer.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Hubert Weiger, Mitbegründer des BUND.
Und mit dem Naturschützer sein ganzes Leben lang. Wie viel Pfarrergehen braucht man denn da? Es ist ja ganz gut, dass Sie gesagt haben, Sie haben es eigentlich jetzt gerade wieder neu entdeckt.
Ja, vielleicht heißt Pfarrergehen, einen tiefen Glauben zu haben, dass dann am Ende doch das Gute Erfolg hat. Auch das Glauben an den Menschen und auch an seine Bereitschaft zur persönlichen Verantwortung. Und der Glaube, das, was uns umgibt, eben nicht von uns gemacht ist, sondern Geschenk der Evolution oder Geschenk der Schöpfung ist. Und von daher hat offensichtlich dieses Pfarrergehen mir durchaus geholfen, trotz vieler Niederlagen und schmerzlicher Erfahrungen, optimistisch zu bleiben und eben sich dauerhaft für den Naturschutz einzusetzen. Denn es gehört ein großer Stück Optimismus dazu, da nicht zu verzagen angesichts der dramatischen Veränderung der Landschaft, die wir in den letzten Jahrzehnten und damit natürlich auch ich selbst erfahren habe.
Vielleicht müssen wir gleich zu Beginn mal klären. Bund Naturschutz und BUND. Sie waren Vorsitzender von beiden viele Jahre lang, sind jetzt in Rente und Ehrenvorsitzender von beiden. Könnte man in Bayern sagen, same, same, but different? Also die beiden sind zwar nicht dasselbe, aber in Bayern irgendwie doch?
Ja, in Bayern ist der Bund Naturschutz identisch mit dem BUND. Das hängt mit der Geschichte zusammen. Der Bund Naturschutz in Bayern ist der älteste deutsche Naturschutzverband, genauso alt wie der österreichische Naturschutzbund und der schweizerische Bund Naturschutz.
1913 gegründet?
1913
also
gegründet.
Weit über 100 Jahre alt?
111 Jahre alt, und zwar noch zu Zeiten des Königreichs Bayern, weil man erkannt hat, dass es notwendig ist, sich mehr für den Schutz der Natur einzusetzen. Und deswegen hat man den Bund Naturschutz in Bayern gegründet. Im Staatsministerium des Innern, muss man sich vorstellen, im heutigen Innenministerium. Und da wundern sich manche bis heute, weil das deutschlandweit singulär ist, dass das Innenministerium alle bayerischen Kommunen aufgefordert hat, Mitglied im Bund Naturschutz zu sein.
Also 111 Jahre Bund Naturschutz in Bayern. Dann gab es ein Treffen 1975 im fränkischen Markt Heidenfeld.
Genau.
Da waren Sie dabei.
Genau.
Was war da für eine Stimmung?
Es war eine große Aufbruchsstimmung, weil die Notwendigkeit, dass es so einen Verband geben musste, war evident.
Obwohl es den Bund Naturschutz ja eigentlich schon gab.
Genau. Wir waren in Bayern vorhanden, aber die politischen Entscheidungen sind ja an anderer Stelle gefallen, zugunsten oder zulasten des Naturschutzes, nämlich in Bonn. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen einen Verband auf ganzer deutscher Ebene, also damals westdeutscher Ebene, und deshalb die Gründung des BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Mit dabei waren 1975 der Tierverhaltensforscher Konrad Lorenz, Tierfilmer Bernhard Cimek und der Wissenschaftsjournalist Horst Stern, also alles Naturschützer von Anfang an. Sie haben mal gesagt, die haben mich geprägt. Können Sie sagen, wer, wie?
Ja, die haben mich vor allem deshalb sehr geprägt, weil es außerordentliche, eindrucksvolle, markante Persönlichkeiten waren. Jeder auf seine Art. Konrad Lorenz hatte kurz zuvor den Nobelpreis bekommen und hat dann eben auch mit sehr engagierten Worten sich eingesetzt für den Schutz der Natur. Und wenn heute die Wachau in der Donau gerettet ist vor einer Staustufe, dann geht das ganz entscheidend auf ihn zurück. Er war auch der Initiator des Volksbegehrens gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, das ja erfolgreich war, sodass Österreich ein schon vorhandenes Atomkraftwerk nicht in Betrieb genommen hat und deshalb das erste europäische Land des Atomausstiegs geworden ist. Das war Konrad Lorenz. Horst Stern war durch seine Naturschutzfilme sehr bedeutend, weil er eine Sprache gesprochen hat, die nicht mehr die Sprache der Alten war. Und er hat eine so deutliche Sprache gesprochen, dass mal bei einer Veranstaltung in Berchtesgaden, Deutscher Naturschutztag, der damals zuständige Umweltminister dann unter Protest den Saal verlassen hat und gesagt hat, Naturschützer sind Menschenfeinde, weil Horst Stand gefordert hat, dass eben auch die Natur ein Recht hat auf eigene Dynamik und ohne permanentes Eingreifen des Menschen und dass auch der Mensch sich in bestimmten Fällen zurückhalten muss, auch indem er die Natur nicht betritt.
Womit wir eigentlich schon bei einer Debatte sind, die bis heute andauert, oder? Die hat ja nicht aufgehört. Sie sind jetzt 77, Sie haben gerade schon davon gesprochen, man muss optimistisch bleiben oder haben auch schon ein bisschen durchklingen lassen, dass es nicht immer so einfach war im Laufe Ihrer Jahrzehnte als Naturschützer. Würden Sie sagen, Sie sind geduldiger oder weniger geduldig, als Sie mit 27 waren?
Ja, geduldig weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, meine Frau würde das nicht bestätigen. Also was, glaube ich, heute schon bin, etwas gelassener. Weil, wenn man das Glück hat, so lange sich für eine Sache einsetzen zu können, man auch wunderbare Erfahrungen macht, dass selbst Niederlagen, die man ja nicht persönlich hat, sondern Niederlagen für die Natur, die natürlich extrem schmerzhaft sind, an anderer Stelle zu Fortschritten führen.
Können Sie das näher erzählen?
Für mich die schönste Erfahrung, die ich im letzten Jahr hatte, eine der schmerzlichsten Niederlagen des Natur- und Umweltschutzes in Bayern war ja der Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals von Nürnberg nach Kelheim. Wir hatten gewaltigen Widerstand, wir hatten politische Unterstützung, sogar einen Baustopp erreicht. Trotzdem kam es dann 1982 zum Weiterbau des Kanals, weil eben die damalige Regierungskoalition zerfiel und der Kanal ist 1992, 10 Jahre später, eröffnet worden. Und im letzten Jahr hat mir ein südkoreanischer Fernsehjournalist gesagt, mit dem ich einige Jahre zuvor einen Film gemacht habe über den Rhein-Main-Donau-Kanal und dessen fatale Konsequenzen für den Naturschutz. Und dann ist dieser Film ausgestrahlt worden und das hat dann so eine Protestwelle in Südkorea ausgelöst, dass er dann wenige Tage später diese Planungsabsicht aufgegeben hat.
Also für Bayern hat es nichts geholfen damals, aber jetzt für Südkorea, immerhin.
Immerhin, ja.
Herr Weigel, sprechen Sie manchmal eigentlich mit Bäumen?
Also ich spreche nicht mit Bäumen, ich umarme sie auch nicht. Ich lange sie allerdings an, weil ich allein die Rinde der Bäume faszinierend empfinde und ich habe großen Respekt vor ihnen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Hubert Weiger, entstammt einer der ältesten Familien Württembergs.
Das klingt nach altem Adel.
Also adelig waren wir nicht, aber wir sind in der Tat eine, mit Sicherheit eine der ältesten Forstfamilien, weil wir seit dem 16. Jahrhundert als Förster nachgewiesen sind.
Und Sie jetzt auch einer im Grunde genommen,
und
oder?
Ich auch einer, ja.
Sie haben ja schon gesagt, es gab viele Pfarrer in der Familie, es gab viele Lehrer, von der Mama-Seite Bauern, Bürgermeister, Gastwirte. Klingt für mich immer nach mittendrin in der Gesellschaft mit viel Engagement für Sie auch.
Also ich glaube schon, dass ich das mitvererbt bekommen habe, gerade auch durch meine Mutter, diese Tätigkeit in der Wirtschaft, damit diese Gastfreundschaft von Natur aus und die hat sich bei uns auch daheim, auch ohne Gastwirtschaft, fortgesetzt.
Also offenes Haus mit vielen Menschen, gutem
ja,
Essen.
Mit regen Besuchern. Das hat auch mich persönlich geprägt, ne, weil ich habe einfach schon als Kind erfahren, wie spannend es dann ist, dann beim Zuhören, ne, so viele Geschichten mitzubekommen und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon eine zentrale Prägung, die ich auch da in der Kindheit erfahren habe.
Kindheit heißt immer in einem Forstamt, die ersten 5 Jahre in Irsee. Nehmen Sie uns doch da mal mit hin. Was hat sich dem 5-Jährigen dort eingeprägt?
Ja, eine große Freiheit. Aufgewachsen mitten im Dorf. Mein Vater war Revierförster. Gleich daneben war dann die Gaststätte, aus der meine Mutter stammte. Und mit Landwirtschaftsbetrieb und der Großvater dann auch nicht weit weg wohnend. Die Oma war schon gestorben und der Kindergarten in der Forstenstelle. Also das heißt, ich konnte also bequem zum Kindergarten, ich musste nur die Treppe runter.
Und schon waren viele Kinder
und
da.
Und schon war ich im Kindergarten. Und das hat mich sehr geprägt, vor allem dann auch natürlich das Spielen im Wald und am Bach, der durch unser Grundstück geflossen ist, wo mein Großvater lebte. Und ich habe damals begonnen, die ersten Dämme zu bauen, nicht ahnend, dass dann der Rest meines Lebens daraus bestand, den Dammbau an Flüssen zu verhindern.
Mit dem Försterpapa auch viel im Wald gewesen, kann ich mir vorstellen.
Der hat mich also auch mitgenommen, auch vor allem dann, wenn er erfolgreich auf der Jagd war. Er war ein großer Wildschweinjäger und ist da nächtelang angesessen und hat einen sehr großen Keiler da dann auch erlegt. Und das war dann für mich natürlich als Fünfjährigen schon sehr prägend, so ein mächtiges Tier gesehen zu haben. Und später hing das dann als ausgestopfter Kopf bei uns.
Das ist ja für eine zarte Kinderseele nicht immer so leicht zu verdauen, oder?
Ja, also ich wundere mich auch, dass ich eigentlich da nie eine Angst hatte. Ganz im Gegenteil, offensichtlich hat mich das dann begonnen zu faszinieren. Hängt sicherlich halt auch immer damit zusammen, wie man ein Kind heranführt. Also mein Vater hat mir dann schon auch die Achtung auch vor dem toten Tier beigebracht, dass das jetzt eben nicht nur eine Beute ist und dann eines Tages gegessen wird von uns oder anderen, sondern dass das auch einen Respekt auch vor dem Tier bedarf. Und das, glaube ich, ist mir damals schon vermittelt worden.
Also der Wald spielte eine große Rolle. Das Radio, habe ich über Sie gelesen, auch?
Ja, das Radio war für mich sehr prägend, weil es war das einzige Medium in die Welt hinaus. Denn ich bin ja, nachdem mein Vater versetzt worden ist als Förster von Irse im Allgäu nach Glöttweng, einem kleinen 250-Seelendorf im Mittelschwaben, da war ich dann auf dem Dorf mit natürlich meinen Gleichaltrigen in einer einklassigen Volksschule.
Also 4 Klassen in einem Raum?
8 Klassen in einem Raum.
Wow.
Na, also eine einklassige Volksschule.
Wo die Größeren dann die Kleineren unterrichtet haben.
Ja. Die Lehrerin, Frau Miller hieß sie, eine gewaltige Leistung. Also 8 Klassen zu unterrichten. Was mich natürlich unheimlich fasziniert hat, war dann der Geschichtsunterricht für die Älteren. Ne? Aber ich war ja allein in dem Dorf. Ne? Ich war dann auch allein als Gymnasiast und
das heißt, das Radio, weil wir da gerade angestartet sind, war so eine Unterhaltung dann für Sie?
Radio war Unterhaltung. Ich erinnere mich noch an das Wunschkonzert mit Fred Rauch. Also es gab so Kultsendungen, da gab es dann ja auch Diskussionssendungen und Kultursendungen. Und da saß dann die ganze Familie vor dem Radio und hat zugehört. Also das Radio war sehr prägend für mich.
Jetzt haben Sie ja gerade schon einen Sprung gemacht zum Ich habe als Kind Dämme gebaut im Fluss zu Später habe ich versucht, sie zu verhindern. Vielleicht können wir sogar einen Bogen jetzt auch spannen von dem jugendlichen Radiohörer zum 16 Jahre Rundfunkrat. Was konnten Sie denn da bewirken?
Also mein Einsatz war unter anderem schon auch dazu beizutragen, dass die zentrale Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für unsere Gesellschaft anders gewertet wird, als das bis heute der Fall ist. Mhm. Ich selbst habe ja dann als Naturschützer die Erfahrung gemacht, wir hatten ja relativ wenige Mitglieder. Wir waren ja keine bedeutende Großorganisation, wie wir das heute sind. Wir mussten ja froh sein, wenn über unser Anliegen irgendwo berichtet wird. Und das war dann ganz zentral, der Bayerische Rundfunk, der intensiv auch über die regionalen Konflikte berichtet hat. Und es waren dann die Tagespresse, die das vielfältigst aufgegriffen hat und die damit auch uns als Verband bekannt gemacht hat. Es gibt bei uns diese spezifische öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben auch die Berichte über Minderheiten transportiert. Die Demokratie fußt letztendlich zentral auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es kommt ja nicht von ungefähr, wenn die autokratischen Systeme der Welt als erstes immer an die Substanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehen. Und das war also mein Beitrag im BR, sich dafür einzusetzen, natürlich auch für Umweltsendungen, weil auch über die Qualität der Berichterstattung dann entsprechendes Bewusstsein wächst und damit die Bürger in die Lage gesetzt werden, selbstständig zu Entscheidungen zu kommen.
Jetzt haben wir durch vieles Bogenschlagen von der Kindheit ins Heute und durch ein politisches Plädoyer ihrerseits sind wir jetzt schon sehr weit im Jetzt wieder gelandet. Ich würde gerne einmal noch mal kurz zurückgehen. 1968, da waren Sie 21. Sie sind in einem politisch diskutierenden Elternhaus groß geworden, was Ihnen sicherlich auch geholfen hat in Ihren Jahrzehnten als Naturschützer. Wie und wo haben Sie denn die Zeit dieser 68er Aufbrüche erlebt?
Ja, also ich war in der Tat sicherlich rückblickend auch ein Kind der 68er. Ne? Ich war der erste Kriegsdienstverweigerer an meinem Gymnasium in Günzburg. Mein katholischer Religionslehrer, der es gut gemeint hat mit mir, ich habe das damals allerdings nicht so empfunden, hat mir dringend abgeraten, den Kriegsdienst zu verweigern, weil bekannt war, dass ich vorstudiere und das hieß dann, in den Staatsdienst zu gehen. Und ich habe es zum Glück trotzdem gemacht. Es war eine Aufbruchsstimmung, einschließlich Demonstrationen, an denen ich mich da auch aktiv beteiligt habe und wo ich auch schon mitbekommen habe, welche Kraft auch von gemeinsamen Aktivitäten ausgeht. Und das habe ich dann versucht, in den BN reinzubringen. Mir hat es immer große Freude gemacht, solche gemeinsamen, sichtbaren Proteste zu organisieren, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das Anliegen auch für die Öffentlichkeit durch Menschen sichtbar gemacht werden muss, damit klar ist, es stehen dahinter auch Menschen und es steht dahinter nicht nur ein kleiner Naturschutzverband.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Hubert Weiger. Wir sind im Studio Nürnberg und Hubert Weiger hat sein Leben dem Schutz von Tier, Mensch und Natur gewidmet. Über ein halbes Jahrhundert davon beim BUND. Schon als Försterskind ist er damit in Berührung gekommen, davon haben Sie uns schon erzählt. Ja, und wir waren so ein bisschen bei dem 20-jährigen Hubert Weiger stehen geblieben, so zwischen Abitur und Zivildienst. Und Sie sind erstmal nach Frankreich gefahren. War das eine reine Erholungsfahrt, um den Schulstress hinter sich zu lassen?
Mit Sicherheit nicht. Die Entscheidung, dass ich Kriegsdienstverweigerer machen will, die habe ich mir ja gründlich überlegt.
Was ja gar nicht so üblich war auch
zu der Zeit. Es war ja nicht nur üblich, sondern man hatte ja sofort den Ruf, ein potenzieller Kommunist zu sein. Von daher war mir bewusst, was das bedeutet.
Hatten Sie da Rückhalt vom Elternhaus? Oder?
Ich habe da große Unterstützung, vor allem von meinem Vater bekommen, der gesagt hat, er steht voll dahinter. Denn was er im Krieg erlebt hat, das darf nicht mehr passieren. Er war im Krieg und war dann Kriegsgefangener der Amerikaner. Und um mich selbst dann sicher zu machen, habe ich dann die Ferien vor dem Abitur als Freiwilliger bei den Kriegsgräbern in Frankreich gemacht. Kriegsgräber aus dem unsäglichen Stellungskrieg der Franzosen mit den Deutschen, ja, die Gräber in Ordnung gehalten. Und es war verbunden natürlich mit Informationsreisen und dieses Erlebnis der Schädelstätte in Domont und gleichzeitig auch diese unendliche Reihen von Kriegsgräbern zu haben in diesem sinnlosen Stellungskrieg. Also von dem Moment an habe ich gar nicht mehr mit mir diskutieren lassen. Da war klar, das ist das Einzige, was ich machen muss. Also, aber das war also schon ein prägendes Erlebnis für die späteren Jahrzehnte.
Und so wurden Sie der erste Zivildienstleistende beim Bund Naturschutz in Deutschland, beim damaligen Vorsitzenden Hubert Weinzierl, der den Bund ja jahrelang geleitet hat. Welche Begeisterung konnte der in Ihnen auslösen?
Eine sehr große und sehr nachhaltige, denn Hubert Weinzierl hatte die hervorragende Führungseigenschaft, dass er hat arbeiten lassen. Und ich kam ja als ganz junger ausgebildeter Forstmann zu ihm. Er war selbst ja auch Forstmann und wir haben uns also hervorragend verstanden und er hat mir einfach von Anfang an großes Vertrauen entgegengebracht und mich völlig selbstständig entscheiden lassen. Und nach einem halben Jahr Einsatz im Bund Naturschutz hat dann der Landesvorstand schon beschlossen, mich zum sogenannten Beauftragten für Nordbayern zu machen.
Deswegen kam der Schwabe. nach Franken.
So ist es.
Und da spielte der Wohnwagen der Schwiegereltern eine große Rolle. Das müssen Sie erzählen.
Ja, ich habe also neben dem zivilen Ersatzdienst gleichzeitig begonnen. Auch das hat Hubert Wenzel ermöglicht, Dissertation über die Frage, wie sich damals noch geplante Stickstoffdüngungen im Wald möglicherweise schädlich auf die Wasserqualität des Waldes auswirken. Und ich hatte Versuchsflächen im Nürnberger Reichswald und im Fichtelgebirge. Und der Wohnsitz von meiner Frau und mir war in Eichstätt. Und das konnte ich dann nur machen mit Hilfe des Wohnwagens meiner Schwiegereltern, der dann wechselnd transportiert wurde zwischen den beiden Versuchsflächen, weil eben dann dort immer 2-3 Tage konzentrierter Einsatz war, wo dann sowohl die Schwiegermutter wie die Mutter wie auch die Frau aktiv mitgeholfen haben beim Probensammeln.
Die Frauen, die dem Mann geholfen haben, da haben wir es doch wieder, oder?
So ist es, ja. Und ohne die auch diese Arbeit dann nie entstanden und fertig geworden wäre.
Und nebenbei haben Sie doch auch Ortsgruppen aufgebaut dann für den Bund Naturschutz.
Kreisgruppen, also nicht nur nebenbei, sondern dieser Modellversuch, damals vom damaligen Bundesinnenminister Genscher mit initiiert und möglich gemacht, der war da völlig frei. Ne? Also das heißt, der Bund Naturschutz konnte mit den Zivildienstleistenden Einsatz machen, was er wollte. Er hatte also keine Vorgaben, so wie das dann in späteren Jahrzehnten der Fall war. Dann hatte ich den Auftrag, Knappbein aufzubauen und dann bin ich auch von Kreisgruppen teilweise mit dem Wohnwagen zu den potenziellen Kreisvorsitzenden hingefahren und habe mit denen Gespräche geführt. Meine Frau hat ehrenamtlich im Wohnwagen Briefe geschrieben für den Bund Naturschutz. Also eine sehr abenteuerliche Zeit. Aber man muss immer dazu sagen, der Bund Naturschutz, wir hatten in ganz Bayern 10.000 Leute. Wir hatten kein Geld, keine Finanzen, kein Personal. Und von daher war das naheliegend dann eben so vorzugehen.
Und so wurde auch durch die Dissertation, von der Sie gerade erzählt haben, der Reichswald eines Ihrer großen Lebensthemen. Jetzt wir Nürnberger, wir sagen ja so despektierlich liebevoll der Steckerliswald. Warum hat das Ihnen angetan?
Der Reichswald hat in der Tat eine ungeheure Vielfalt, wesentlich mehr als die eintönigen Kiefernaufforstungen, deswegen der Name Steckerliswald. Aber der Reichswald hat ja viel mehr zu bieten, hat er wunderbare Buchenwälder, er hat wunderbare Moorflächen und vieles andere mehr. Also der Reichswald ist ein sehr vielgestaltiger Wald und er war jetzt nun in der Fläche existenziell bedroht. Und da kam wiederum zu Hilfe und das hat sich dann ja wie ein roter Faden durch die kommenden Jahrzehnte geschlossen, dass in Anfang der 70er Jahre ist ja auch zur Gründung erstmals von Bürgerinitiativen in Deutschland gekommen ist. Auch als Spätfolge dann der 68er-Generation. Die Bürger haben sich nicht mehr alles gefallen lassen und sie haben erkannt, sie müssen selbst aktiv werden. Und da hat es sich im Reichswald eine sehr große Bürgerinitiative gebildet gegen einen geplanten Panzerübungsplatz der Amerikaner bei Feucht. Und wir hatten dann plötzlich 60.000 Unterschriften für den Schutz des Reichswaldes. Und dann ist die politische Stimmung gekippt, weil bis dahin galt der Reichswald, die Bürger haben kein Interesse.
Also als vogelfrei, wer da drauf bauen will, wer abholzen will, soll das
und
tun.
Deswegen jährlich einen Waldflächenverlust in der Größenordnung fast vom Doppelten der Nürnberger Altstadt, muss man sich mal vorstellen, wie da geaast worden ist. Und ich hatte dann auch zum Glück mit dem Georg Sperber einen Forstmann kennenzulernen, der sich schon jahrzehntelang für dessen Schutz eingesetzt hat, von dem ich dann wiederum sehr viel gelernt habe. Und aus dem sind dann die Initiativen Reichswaldfest, Demonstrationen, Petitionen entstanden, die dann am Ende auch zum Schutz des Reichswaldes geführt haben.
1973 haben Sie das Reichswaldfest ins Leben gerufen. Also Reichswald beginnt so ungefähr beim Nürnberger Tiergarten und geht dann noch sehr viel weiter. Auch damit Umweltschutz, ich sag mal, Spaß macht?
Ja, ich war da ein interessierter Beobachter der bayerischen Politik. Wir haben begonnen, damals von der CSU zu lernen. Mit Blasmusik und Bier.
Kriegt man die Leute.
Kriegt man die Leute, ne? Also so wie am Aschermittwoch in Passau, jetzt dann im Reichswald, ne? Und das war ein absolut erfolgreich, vor allem weil viele Menschen dann auch erkannt haben, ja, die Naturschützer sind ja gar nicht so verbiestert. Die trinken Bier, die essen Bratwurst und die können lachen. Das haben wir kopiert zum Nutzen des Waldes.
1:1 der Talk auf Bayern 2 aus dem BR-Studio Nürnberg heute mit dem Naturschützer Hubert Weiger. Ja, wir haben gerade Johnny Cash gehört, Don't go near the water, cause the water is not water anymore. Kann man das über die Donau eigentlich auch sagen? Ich war da neulich erst schwimmen in Donauwörth.
Die Donau ist schon ein wunderbarer Fluss und man kann wieder schwimmen.
Das ist bestimmt auch ein Verdienst von Ihnen, oder?
Ja, was heißt Verdienst von mir? Es ist ein Verdienst der gesamten Umweltbewegung, aber auch engagierter Kommunalpolitik, die das durchgesetzt hat, dass die Kläranlagen gebaut worden sind, und ein Verdienst aller Bürger, weil die haben das ja dann finanziert. Und dass wir aber inzwischen wieder deutlich bessere Qualität in unseren Flüssen haben, ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Auch wenn wir natürlich noch lange nicht da sind, wo wir hin wollen und hin müssen. Aber die Donau ist eben auch ein Beweis dafür, wie wichtig gerade der frei fließende Fluss ist, um die Wasserqualität zu verbessern.
Und Sie kommen ja gerade von einer Donaufahrt, und bei Ihnen kann ich mir vorstellen, das war keine private Donaufahrt.
Nein, es war natürlich keine private.
Da lachen Sie, mit 77 längst in Rente eigentlich. Hätte ja auch sein können, dass es privat ist.
Ja, ich hatte mir das auch mal vorgenommen. Aber soweit bin ich offensichtlich noch nicht. Nein, es war eine wunderbare Schifffahrt mit einem Unternehmen, das schon vor Jahrzehnten erkannt hat, dass die freifließende Donau auch wichtig für die Touristen ist. Und es war eine Fahrt von Regensburg nach Passau mit über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da fährt man ja teilweise auf gestauten Flussabschnitten, und dann auf diesen 70 Kilometer auf dem gestauten Abschnitt hast du immer die gleiche Fläche quasi am Ufer. Da gibt es kein Auf und Ab. Und beim Freiflussabschnitt, da siehst du immer diese Dynamik noch des Flusses. Und das ist der große Unterschied. Und diese Dynamik, also dieses Auf und Ab, das Atmen des Flusses führt dann auch zum Atmen der Aue, und das heißt zur Belebung der Aue. Also das, was für uns auch der Sauerstoff ist und für unser Leben, ist es genauso für das Leben am und im Fluss.
Jetzt ist die Donau ja eine Europäerin. Das heißt, sie fließt ja auch durch Rumänien, sie fließt auch durch die Ukraine. Was bedeutet der Krieg auch für die Natur dort?
Also jeder Krieg ist nicht nur unendliches Leid für die Menschen, sondern auch Zerstörung für die Natur. Ob das jetzt die Sprengung von Stauseen ist, mit dann den Menschenopfern, die dadurch durch die Überflutungen entstehen, oder diese Zerstörungen in Gebäuden, die ja dann wiederum letztendlich neue Energie erfordern, um Gebäude zu bauen, oder die Nichtnutzung landwirtschaftlicher Flächen aufgrund der Kriegsgefahr. Das sind im Kleinen wie im Großen gewaltigste negative Veränderungen. Und in der Tat, unsere Donau endet ja in diesen fünf Armen ins Schwarze Meer, und der nördlichste ist an der Ukraine. Und das heißt, wir sind über die Donau direkt mit dem brutalen Krieg in der Ukraine verbunden. Und wir wissen natürlich auch von den Verbindungen zu unseren ukrainischen Naturschützern, denen wir ja zu größten Dank deshalb verpflichtet sind, weil sie vor Jahrzehnten die Initiative ergriffen haben zum Schutz des europäischen Naturerbes Buchenwälder. Weil in diesem Bereich der Ukraine wir mit die ältesten Urwälder Europas haben und die inzwischen Weltnaturerbe geworden sind, und wo dann eben auch in Deutschland Weltnaturerbestätten in Buchenwäldern ausgewiesen worden sind, wo wir ja immer noch die Hoffnung haben, eines Tages auch mit dem Nationalpark Steigerwald auch in Bayern eine solche Weltnaturerbestätte zu bekommen. Aber Sie informieren uns, dass es natürlich kein Geld mehr gibt, dass es dort illegale Holzeinschläge gibt, weil es keine Kontrolle mehr gibt. Das heißt, staatliche Strukturen sind ja nur noch teilweise vorhanden. Es gibt natürlich auch keine Unterstützung mehr für Aufsicht und für den Schutz solcher Reservate. Also das hat vielfältigste negative Wirkungen.
und wo Leib und Leben in Gefahr ist, ist oft natürlich, kann man auch verstehen, nicht so viel Gedanke für den Umweltschutz. Jahrzehnte als Naturschützer, wie würden Sie denn sagen, wenn Sie Ihre Anfänge anschauen und zum Beispiel die Aktionen der letzten Generation heute, wie hat sich der Umweltschutz verändert in den Jahrzehnten?
Ja, also er ist etabliert geworden. Er ist vielleicht auch manchmal weniger spontan. Er ist eingebundener in staatliche Strukturen und von daher war das, was quasi die Fridays for Future gemacht haben, durchaus auch ein Weckruf an den Naturschutz, unkonventionellere Aktionen wieder zu ermöglichen, in dem Fall für den Klimaschutz. Wir bräuchten Ähnliches auch für den Schutz der Biodiversität, denn der dramatische Rückgang von Tier- und Pflanzenarten ist ja eine noch größere Gefahr letztendlich für uns Menschen als die Klimakrise, weil er nämlich ein irreparabler Prozess ist. Arten, die ausgerottet sind, kommen nicht mehr. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, sich tatsächlich auch neuer Aktionsformen zu bedienen, auch neuer Organisationsmethoden. Fridays for Future hat eben nicht mehr plakatiert und aufgerufen, am so und so vielten findet die Demo statt oder Anzeigen geschaltet oder Werbespots, sondern es geht eben über die Online-Medien. Und damit auch sehr flexibel geworden. Also ich glaube, da müssen auch etablierte Organisationen davon lernen, gerade auch um junge Menschen stärker zu erreichen, um sie auch mit moderner Kommunikation wieder an die Natur heranzuführen.
Also einerseits habe ich auch das Gefühl, dass im Gegensatz zu den 70er, 80er Jahren dieses, man belächelt die Umweltschützer als Spinner, dass das längst vorbei ist, auch dem Ernst der Lage geschuldet. Und andererseits ja doch, auch wenn Sie sagen etablierter, ist es doch schwieriger geworden, mit Umweltthemen voranzukommen.
Also ich glaube, wir erleben zurzeit zwei gegenläufige Prozesse. Der eine Prozess ist der positive, damit möchte ich beginnen. Es ist der Prozess an der Basis, wo wir erleben, dass immer mehr Menschen tatsächlich nachdenken über die Zukunft. Auch über die Zukunft ihrer Kinder. Wir erleben das vor allem ja auch an jungen Familien, die überproportional stark zu uns kommen und sich engagieren.
Also zu uns meinen Sie
zu uns zum Verband, zum Verband. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir erleben es auch in Handwerksbetrieben. Wir erleben es auch jetzt in Photovoltaikanlagen am Balkon. Das heißt, sobald die Fesseln gelöst sind, unheimlich viele Menschen machen mit. Wir haben den größten Zubau an Photovoltaik in Bayern. Und das hat man schon immer, obwohl die Staatsregierung das früher abgelehnt hat. Also das heißt, die Bevölkerung ist durchaus offensichtlich weiter, als die verantwortliche Politik glauben macht.
Jetzt, wenn Sie gerade schon gesagt haben, die Bürger machen ja sehr viel. Abgesehen vom üblichen, ich sag mal, Autofahrten vermeiden, wenn es geht, fliegen sowieso. Gibt es von Ihnen einen Umwelttipp, wo Sie sagen, das ist ziemlich schnell und leicht umgesetzt und daran denkt man vielleicht nicht in erster Linie?
Also mein Umwelttipp ist, weil er durchaus ganz zentral bedeutsam ist, ist die tägliche Einkaufsentscheidung. Kaufe ich in regionalen, kleineren, dezentralen Strukturen ein, um die zu stützen? Welche Qualität kaufe ich ein? Bin ich bereit, hier für ökologische, biologische Qualität auch etwas mehr zu bezahlen und dafür an anderer Stelle einzusparen? Also mehr Qualität im Fleisch, dafür weniger Fleisch, weil das hat die wichtigsten Auswirkungen auf die Fläche. Wenn wir bäuerliche Strukturen stützen, wenn wir biologische bäuerliche Strukturen aus der jeweiligen Region stützen, ist das der beste Beitrag zur Sicherung der eigenen Heimat.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Hubert Weiger. Fehlt nur noch ein Autowrack im Garten.
Wie meinten Sie das?
Also das habe nicht ich gesagt, sondern ein guter Freund, der bei einer großen bayerischen Autofirma an verantwortlicher Stelle tätig war und der mich besucht hat in Fürth, wo wir seit Anfang der 80er Jahre jetzt leben und wo ich begonnen habe, damals einen ersten Naturgarten zu gestalten, wo er uns besucht hat und gesagt hat, also euer Garten sieht ja so fürchterlich aus, da fehlt eigentlich jetzt nur noch ein Autowrack.
Dem war das zu idyllisch oder zu runtergekommen?
Dem war das
oder
einfach was? Das Gegenteil halt von Garten, weil quasi so alles wild und gesprießt hat und die vermeintlichen Unkräuter eben nicht rausgerissen und beseitigt worden sind, sondern wachsen dürften, und das hat er gesagt, also sowas hält ein normaler Mensch nicht aus.
Ja, die Nachbarn werden sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnt haben, oder?
Ja, die waren also auch schockiert, ne? Vor allem, wo wir ein Straßenfest dann gemacht haben und Weizenbier ausgeschenkt worden ist und plötzlich die Schwebfliegen, die in meinem Garten ein Eldorado gefunden haben, sich über die Biergläser hergemacht haben und quasi die alle Angst gehabt haben, Wespen. Ja, und jetzt, woher kommen die Wespen? Ja, vom Weiger, ne? Dem Weigerschen Garten. Ja.
Inzwischen werden Sie sich wahrscheinlich dran gewöhnt haben. Blicken Sie eigentlich, Sie haben ja auch zwei Kinder, eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft, gerade was Umwelt- und Naturschutz betrifft?
Ich bin ein ziemlich grenzenloser Optimist, sonst glaube ich, müsste man in der Tat manchmal verzweifeln, weil ja die Erkenntnisse viel größer sind als das, was real geschieht. Was Hoffnung gibt, ist zum einen, dass immer mehr Menschen auch bei uns erkennen, sie müssen anders handeln, und dass auch die Wirtschaft vor allem beginnt, umzudenken, auch aus eigenem langfristigen Investitionsinteresse, weil klar wird, Nicht-Investitionen in Natur- und Umweltschutz heißt häufig Fehlinvestitionen, die sich dann auch ökonomisch bitter rächen. Und das lässt hoffen, sowohl national wie weltweit, und dass es doch gelungen ist. Und da finde ich einfach die Energiewende in unserem Lande als etwas ganz Hervorragendes, dass wir bewiesen haben, es geht. Noch vor 30 Jahren hat die Energiewirtschaft in Deutschland plakatiert, mehr als 3% erneuerbarer Strom wird nie möglich sein. Ministerpräsidenten auch von anderen Bundesländern haben gesagt, die Lichter gehen aus ohne Atomkraft. Wir haben die sicherste Stromversorgung der Welt inzwischen durch dezentrale Energieversorgung. Und wir haben inzwischen fast 70% erneuerbaren Strom im Netz, und dank des Engagements von Hunderttausenden von Menschen, auch zunehmend Unternehmen, wird es immer mehr, und das lässt hoffen, weil das, und das ist meine Erfahrung auch aus den ganzen internationalen Kontakten, weil Deutschland für viele als das Vorbildland gilt. Nachdem wir bewiesen haben, die drittgrößte Industrienation der Welt kann aus Atomenergie aussteigen, ohne dass es zu Brüchen kommt, ist das ein weltweites Vorbild.
Was gäbe es ohne Sie nicht mehr, außer die Schwebfliegen in den Fürther Biergläsern?
Meine Arbeit aber, die steht ja nicht allein, sondern es ist ja immer Gemeinschaftsleistung mit Kreisgruppen, mit engagierten Ehrenamtlichen. Ich glaube, in der Tat, es gäbe wesentlich weniger Reichswald und die Donau würde nicht mehr frei fließen.
Sie sind seit 2019 in Rente. Von Ruhestand können Sie aber nicht sprechen, oder? Umweltschutz lässt Sie natürlich nicht los.
Ich bin Naturschützer, ob ich jetzt es ehrenamtlich oder professionell mache. Das ist nun mal mein Leben und dafür bin ich auch dankbar. Was mich eben freut, ist, dass tatsächlich dieser Einsatz für die Natur nicht umsonst ist. Und das Kämpfen lohnt sich auf alle Fälle, nicht zuletzt, wenn man dann auch mit einem guten Gewissen vor den eigenen Kindern sich hinstellen kann und sagen, wir haben es versucht. Ob wir es geschafft haben, das wird nicht immer der Fall sein.
Könnte ein schönes Schlusswort werden, aber ich habe doch noch ein paar Fragen. Seit 53 Jahren verheiratet mit Gertrud. Sie haben schon gesagt, die hat mir nicht immer den Rücken freigehalten, angefangen schon bei der Dissertation. Kann ein gemeinsamer Kampf wie den für die Umwelt zusammenschweißen?
Mit Sicherheit, denn meine Frau kommt aus einem Nicht-Naturschutzhaushalt, also kommt aus einem Unternehmenshaushalt mit Metallfabrikation und
die erstmal erschrocken sind, was kommt da für ein Schwiegersohn ins Haus?
Ja, sicher. Ja? Ja, natürlich. Mein Schwiegervater hat sich einen anderen Schwiegersohn vorgestellt und nicht einen Förster,
der nicht quasi. So ein Spinner.
Ich war damals noch quasi nicht auf den Spuren des Naturschutzes, sondern als Förster nach dem Motto, krumme Bäume, was könnt ihr sonst schon anderes machen? Aber der Respekt gegenseitig ist dann sowohl von mir und seiner Lebensleistung als auch bei ihm gewachsen. Und meine Frau hat sich da wunderbar eingefunden. Und ich habe auch von ihr, weil sie immer auch durchaus mir nicht immer nach dem Mund geredet, sondern auch gefragt hat, muss das so sein? Kann man das nicht anders machen? Also auch mich immer gezwungen, meine eigenen Positionen kritisch zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung für einen echten Erfolg.
Wie oft sind Sie für Ihre Ideale belächelt worden?
Ich glaube oft, nach dem Motto, der wird es nie kapieren. Wie kann man nur so dumm sein? Aber was viel wichtiger ist, ich habe ja auch persönlich viel Zuspruch erfahren und ich habe über diese Arbeit halt auch diese ungeheure Vielfalt und Qualität der Menschen erkannt und habe erkannt, dass wenn es gelingt, die Menschen auf ein Ziel zu einigen, jeder und jeder sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann und ein gemeinsames Ziel setzt unheimlich viele Kräfte frei und ermöglicht dann auch, dass Menschen mit unterschiedlichster Kultur, mit unterschiedlichster Religion, mit unterschiedlichster Herkunft und Bildung zusammenarbeiten. Und das ist ja das, was dann auch in Organisationen passiert.
Hubert Weiger war bei uns in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins BR-Studio Nürnberg gekommen sind. Vielen Dank.
Ich danke auch, Frau Scheifinger.
Und ich darf noch einen BR-Podcast ankündigen. Er heißt Wild Crimes. Die erste Staffel, die geht um den sogenannten Problembären Bruno. Ja, da muss ich meinen Gast direkt auch fragen. In Bayern gibt es ja immer wieder Bärensichtungen. In Trentino ist vor ein paar Wochen ein Pilzsammler angegriffen worden. Wenn Sie einem Bären begegnen würden, dann würden Sie sich freuen?
Ich würde mich natürlich freuen und hätte größte Achtung und Respekt davor und würde nicht auf ihn zulaufen, sondern versuchen, langsam rückwärts zu laufen.
Was vielleicht dieser Pilzsammler auch gemacht hat, wir wissen es nicht. Ja, aber es schließt natürlich noch eine größere Diskussion an, für die wir nicht mehr die Zeit haben, aber vielleicht trotzdem einen Satz zu Wölfen und Bären bei uns in unseren Wäldern und in den Bergen.
Eine große Herausforderung für den Naturschutz, weil es gelingt, Tieren Platz wieder in ihrer alten Heimat zu geben, die über Jahrhunderte hinweg nicht mehr hier waren. Und weil es erfordert, Kompromisse einzugehen, auch mit der Art und Weise, wie wir das Land nutzen durch Weidetierhaltung. Denn auch die Weidetierhaltung ist ein Kulturgut, auch ein Naturgut, weil es nicht aufgegeben werden darf, als eine große Herausforderung für den Naturschutz.
So, das war jetzt der zweite Schluss, den wir heute gemacht haben. Es muss auch mal ein 1:1 mit zwei Schlüssen geben. Wie gesagt, Wild Crimes, der Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, genauso wie unsere Gespräche von 1:1, der Talk.